Hallo und herzlich willkommen zum Vital-Gesundheits-Podcast. Hier dreht sich alles um dein Wohlsein. Wir sprechen mit denen, die sich auskennen in allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung und Bewegung. Rund um alles, was dir gut tut und zu einem besseren Lebensgefühl verhilft. Hand aufs Herz, Mädels. Wie oft habt ihr euch schon durch einen Workout gequält oder eine Diät durchgezogen, nur um euch in der Woche vor den Tagen wie ein wandelnder Hefekloß mit der Laune eines Grizzlies zu fühlen? Ganz ehrlich, das ist kein Versagen, das ist Biologie. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Vital-Gesundheits-Podcast. Wir schauen uns heute ein bisschen den weiblichen Zyklus an, denn der verändert auch einfach den Energiebedarf, den Nährstoffbedarf und auch die Leistungsfähigkeit im Verlauf eines Monats fundamental. Und trotzdem wird er in der Ernährungsberatung, in der Sportwissenschaft und auch in der Präventionsmedizin bis heute irgendwie nicht so richtig in den Fokus genommen. Und das wollen wir mit dieser Folge ein bisschen ändern. Wir sprechen über zyklusorientierte Ernährung, was dahinter steckt, was die Wissenschaft sagt und was das konkret auch für den Alltag bedeutet. Mein Gast heute ist Gesundheitswissenschaftler und Doktorand, ausgebildeter Ernährungsberater und war als solcher mehrere Jahre für verschiedene Vereine der Fußball-Bundesliga tätig. Er betreute Profisportlerinnen und Profisportler aus der Frauen- und auch der Männerbundesliga, aus dem Handball, dem Gewichtheben und dem Fitnessbereich und kennt aus dieser Arbeit auch die zyklusbezogenen Themen. Heute ist er Head of Betterji bei The Quality Group und verfolgt dort das Ziel, den Getränkemarkt gesundheitlich bewusster zu gestalten. Und in seinem Fokus stehen Getränke, die einen aktiven Lebensstil unterstützen, die Ballaststoffe anstelle von klassischem Zucker nutzen. Und ich finde, es ist spannend zu sehen, was passiert, wenn jemand den Getränkemarkt mal nicht nur aus Marketing, sondern auch aus der Gesundheitsbrille heraus betrachtet. Es geht um the one and only André Volkmann. André, schön, dass du da bist.
Freue mich sehr, sehr, sehr cool hier zu sein. Ihr habt tolle Themen mitgebracht und ich glaube, es wird ein toller Austausch. Freue mich sehr. Dankeschön.
Wir haben die Themen mitgebracht und du kannst sie uns hoffentlich etwas näher bringen. Ich finde es mega spannend, wirklich mal mit einer Gesundheitsbrille auf Trendthemen zu gucken. Wie bist du denn persönlich zum Thema Ernährung und Gesundheitswissenschaften überhaupt gekommen? Gab es da einen persönlichen Auslöser für dich?
Bei mir stand irgendwie auch während des Abiturs kurz danach irgendwie von Medizin bis zu klassischer Sportwissenschaft alles auf dem Programm. Und dann habe ich aber eher interdisziplinär studiert, hatte aber immer irgendwie einen Ernährungsschwerpunkt, der sicherlich auch dadurch kommt, dass ich Typ 1 Diabetes habe, also seitdem ich 6 Jahre alt bin.
Okay.
Und man muss jetzt nicht tiefer reingehen in die Thematik, aber das heißt ja schon, man hat etwas mehr Ernährungsaufwand, sprich man muss sich immer spritzen vor Mahlzeiten, Insulin ist ein Thema, Blutzuckerwerte sind ein Thema. Und dann entwickelt man natürlich, glaube ich, einen anderen Bezug zur Ernährung und zu seinem Körper. Wenn man schon als Kind merkt, hey, wenn ich mich gut ernähre, dann klappt das Diabetesmanagement zum Beispiel besser. Wenn ich mich schlecht ernähre, habe ich da einen negativen Impact. Und dann habe ich gleichzeitig immer noch sehr früh angefangen, auch viel Sport zu machen. Und da hat man, musste da auch gucken, okay, wie klappt das mit Diabetes? Wie kann man sich bei Sport per se gut ernähren? Und gleichzeitig bin ich aber auch jemand, der Ernährung super liebt. Also ich liebe gutes Essen. Ich liebe es, wenn es gut schmeckt. Und das Beste ist ja irgendwie, wenn man schafft, alles zusammenzubringen. Also es ist, dass es lecker ist, aber auch dem Körper das Richtige gibt und es auch noch ins Leben passt. Das ist immer so das, was mich immer angetrieben hat. Und ich glaube, diese ganzen Faktoren führten so ein bisschen dazu, dass ich diese Themen immer feiere.
Ja, ich meine, es ist ja auch total verständlich. Ne? Wie du sagst, ich glaube, für viele Kinder ist das jetzt gar nicht so präsent. Ne? Wie ernähre ich mich richtig oder gut oder so? Das ist auf jeden Fall meiner Gesundheit oder meine Gesundheit unterstützt. Also total verständlich, dass man, wenn du damit irgendwie schon so aufwächst, dann auch ja ganz bewusst da reingehst. Jetzt hast du es ja auch tatsächlich geschafft, mit diesen Themen in der Fußball-Bundesliga Karriere zu machen. Wie kommt man denn da überhaupt rein?
Ich durfte im Laufe meiner Zeit in der Bundesliga mehrere Vereine komplett betreuen, also auf komplett Vereinsebene, auch in der Fußball-Bundesliga. Ich wohne jetzt ja gerade in Bremen, da ist auch naheliegend, mit welchem Verein es anfing. Also es fing mit Werder Bremen an, war dann auch ein bisschen bei anderen Vereinen, habe dann vor allem Spieler betreut. Und darüber kam es dann eben auch dazu, dass eben noch Spielerinnen dann zu mir kamen und das Ganze in verschiedenen Sportarten, noch im Fitnessbereich fiel. Und damals über die Bundesliga war es eben so, dass ich erfahren hatte, dass die einen Ernährungspartner gesucht haben. Und dann habe ich damals mich und so ein gesamtkanzliches Konzept vorgestellt, auch mit Nahrungsergänzungsmitteln, mit kompletten Ernährungskonzepten, ganz vielen anderen Dingen. Und war auch noch in meinem eigenen Sport. Ich habe damals immer auch Fitness oder Wettkampfbodybuilding etwas ambitionierter gemacht, mit Typ 1 Diabetes und war damals sehr erfolgreich. Und dann führte diese ganzen Dinge plus das Konzept eben dazu, dass sie gesagt haben, hey, wir wollen mit dir gehen und du bist ab jetzt unser Ernährungsberater. So muss man sich das vorstellen, so war es zumindest bei mir.
Mhm. cool zu wissen, dass das beim Sport und bei Profivereinen mitgedacht wird. Jetzt ist es echt noch in der breiten Masse angekommen. Ne? Ich habe jetzt eingangs gesagt, dass wir uns heute über zyklusorientierte Ernährung unterhalten wollen, da das tatsächlich auch noch so ein Schattenthema ist. Ich kann zumindest so aus meinem Freundinnenkreis berichten, dass sich die wenigsten wirklich damit auseinandersetzen. Erzähl doch mal ein bisschen, wie du da drauf kamst. Oder war es für dich auch immer klar, dass beispielsweise Ernährung jetzt bei einer Frau zyklusorientiert nochmal ein bisschen anders zu betrachten ist?
Das Passende ist eigentlich das Wort Diät. Also jeder macht Diät, wenn er irgendwie nach Mallorca fliegen will, um anscheinend gut auszusehen. Das Wort Diät heißt aber eigentlich ganz klassisch übersetzt Lebensweise. Also es geht immer darum, eine Lebensweise zu finden, die ich immer machen kann, die auf der einen Seite verbindet, hey, was braucht mein Körper, was braucht ein weiblicher Körper, vielleicht noch etwas mehr als ein männlicher Körper, um gesund zu sein, um gut zu funktionieren, damit man auch zufrieden ist, um gutes Gewicht halten zu können, um einfach ganzheitlich gewisse Risikoparameter zu senken, also Prävention. Das ist so das, was ich auch in der Forschung mache und in der Gesundheitswissenschaft. Und immer wenn man das erreichen will, dann muss man sich natürlich damit auseinandersetzen, welche Hürden gibt es, gerade im Bereich der Ernährung. Und Ernährung hat einfach einen massiven Impact auf unsere Gesundheit. Alleine was das Thema Übergewicht angeht, hat Ernährung einen 10-mal höheren Einfluss als Bewegung. Da spielt das Thema Zyklus und gerade bei Sportlerinnen natürlich einmal mit einer Rolle, die Wettkämpfe machen, um eine gewisse Leistungsfähigkeit erreichen zu können. Und auf der anderen Seite natürlich auch, wenn wir uns über Verhaltensänderungen unterhalten und die Hälfte der Bevölkerung hormonbedingt etwas herausfordernd ist, sein Verhalten umzustellen oder ganzheitlich zu denken. Und so kam es eben dazu, dass ich mich damit intensiv beschäftigt habe und dann ja auch eben verschiedene Vorträge halten darf für Krankenkassen oder eben auch Sportlerinnen betreuen darf.
Aber war der Zugang dir sofort klar, einfach aufgrund des Wissens, was du dir angeeignet hattest? Oder gab es tatsächlich irgendwie mal eine Begegnung mit einer Sportlerin oder sowas, wo so dieser Blickwinkel geschiftet wurde von dir?
Also ich glaube, ganz intensiv fing das wirklich dann 2014, als ich dann mehrere Sportlerinnen im Fitnesssektor betreut habe und dann ein, zwei Jahre später über die Bundesliga, weil man muss ganz klar sagen, dass Sportlerinnen natürlich nochmal da einen deutlich höheren Anspruch haben als so die meisten in der normalen Bevölkerung und man natürlich sehr, sehr tief reingehen muss. Und man lernt immer von denen, die Herausforderungen haben. Auch in Sachen Gewichtsmanagement, wenn man Personen hat, die ja keine Vorerkrankungen haben, die stoffwechselgesund sind, wo alle Thematiken komplett normal sind, denen quasi die 5 Kilo runter zu diäten, ist doch relativ einfach. Wenn Personen aber Vorerkrankungen haben, sehr komplizierte Geschichten, Adipositas ist ja auch eine chronische Erkrankung, da dann eben nachhaltig es zu schaffen, dass die Personen gesünder werden oder ein gesundes Körpergewicht erreichen, ist halt immer herausfordernder. Und so musste ich mich natürlich auch mit dem Zyklusthema noch viel, viel mehr auseinandersetzen. Und in der Wissenschaft verfolge ich das Ganze was es da so für Entwicklungen gibt oder ob es neue Entwicklungen gibt, weil auch das einfach für mich dazugehört, wenn man Verhalten oder Verhaltensänderungen, Gesundheitsmanagement, Gesundheitswissenschaft ganzheitlich denken will. Man muss übrigens dazu sagen, weil wir hier über Zyklusphasen reden, so knapp bei 50% der Frauen, da trifft das ja gar nicht zu, weil wenn man hormonell verhütet, ist alles im Kontext Zyklus hinfällig. So, sprich, wenn man die Pille nimmt oder auch bei Spirale, auch hormoneller Spirale, ist es teilweise eben auch mit ein Thema. Also dann hat man ja gerade bei komplett hormoneller Verhütung keinen klassischen Zyklus mehr. Dann gibt es diese klassischen Phasen, auch Eisprung nicht mehr.
Jetzt hast du ja selber gesagt, 50% der Bevölkerung ist ja nun mal weiblich und hat in der Regel einmal im Monat also einen Zyklus. Warum weiß die klassische Ernährungslehre trotzdem so wenig über die zyklischen Unterschiede?
Also das liegt sicherlich auch in der Historie. Das ist ja auch kein Geheimnis, dass auch insgesamt in der Forschung der weibliche Körper sehr lange zu wenig Betrachtung bekommen hat. Also da reden wir ja wirklich über Jahrzehnte. Erst in den letzten 10, 20 Jahren shiftet sich das Ganze etwas mehr, dass jetzt eben viel mehr Studien auch in der Pharmazie auch mit Frauen durchgeführt werden. Und da ist es eben teilweise etwas komplexer. Und deswegen hat die Medizin und die Ernährungswissenschaft da eben länger einen Bogen drum gemacht. Aber zum Glück ändert sich das Ganze jetzt. Sprich, es gibt mehr Studien in diesen ganzen Kontexten. Aber natürlich musste noch sehr, sehr viel aufgeholt werden. Und vieles weiß man noch immer noch nicht, das muss man ganz klar sagen.
Jetzt weiß man ja aber auch schon einiges und wir wollen es heute so ein bisschen teilen. Kannst du vielleicht einfach mal wirklich so ganz grundsätzlich erklären, was denn tatsächlich große Unterschiede sind jetzt bei zum Beispiel, wenn man jetzt einen Ernährungsplan für einen Mann im Vergleich zu einer Frau aufsetzen will?
Es gibt natürlich ganz, ganz viele Ernährungsberater, was auch funktioniert und wo man in der Frau und einem Mann quasi einen ganz simplen Ernährungsplan gibt und sagt, hier mach mal und dann machen die das. Aber am Ende des Tages macht man Ernährungspläne ja auch immer nur eine Zeit lang. Vielleicht, wenn man irgendwie zwingend Gewicht verlieren will und Co. In der Praxis und über die vielen Jahrzehnte des Lebens ist es dann doch etwas komplizierter. Und da weiß man nur ganz klar, dass er gerade in der zweiten Zyklushälfte, gerade in der Lutealphase, dass es gerade vielen Frauen dann eben doch deutlich schwieriger fällt, sich an Pläne zu halten. Andreas Goders, kommen ganz oft Heißhungerattacken dazu, gerade in der Menstruation selber. Das sind einfach Dinge, die braucht man gar nicht wegdiskutieren. Die Energieverfügbarkeit ist teilweise anders. Auf manche davon gibt es Ernährungsstrategien, um das zu verbessern. Auf manche gibt es keine, um das zu verbessern. Und da muss man trotzdem unbedingt darüber reden, damit einfach verstanden wird, hey, das ist so gesehen normal. Da hat die Natur sich auch ein bisschen was beigedacht. Und teilweise kann man Symptome aber eben trotzdem verbessern. Und das ist eben auch etwas, was man ein bisschen selber in der Hand hat.
Was genau passiert denn da im Körper? Also vielleicht können wir das einmal erklären. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass viele, selbst Frauen, das auch nicht so wissen. Sie merken vielleicht so, ja okay, so ein paar Tage, bevor ich meine Menstruation kriege oder so, habe ich vielleicht Heißhunger oder habe voll Bock auf Schokolade oder voll Bock auf Nüsse. Aber was genau, weil du ja schon gerade so erste Phase, zweite Phase angesprochen hast, was genau passiert da und warum?
Also ganz, ganz grob gibt es dabei zwei sehr relevante Hormone, die auch später, wenn wir kurz über die Wechseljahre vielleicht noch reden, auch eine große Rolle spielen. Das ist das Progesteron und das Östrogen. In der ersten Zyklushälfte, die auch inklusive der Menstruation ist, haben wir quasi eine Östrogendominanz. Und diese ersten Zyklushälfte, da geht es den meisten Frauen deutlich besser. Sprich, die Verdauung läuft noch etwas besser bei vielen. Das ist dann ungefähr ganz grob betrachtet in der Mitte. Und danach shiftet sich das Ganze etwas, sprich Östrogen geht runter, das steigt zwar danach dann wieder ein bisschen, aber Progesteron übernimmt in der zweiten Zyklushälfte so etwas das Zepter. Und mit Progesteron kommen in Anführungsstrichen, das darf man jetzt nicht überdramatisieren, was ich jetzt sage, aber kommen ein bisschen die Probleme. Denn Progesteron sorgt dann eher für diese ganzen klassischen von dir genannten Symptome, Heißhunger, dass man sich teilweise schlechter fühlt, das Energielevel geht etwas runter, die Verdauung spielt etwas verrückt, teilweise die Verträglichkeit nimmt von Lebensmitteln ab und dafür ist eben dieses Progesteron zuständig. Das ist für den Körper eine sehr, sehr wichtige Phase aufgrund der Reproduktion, sprich im Kontext der Fortpflanzung des Menschen. Das Ganze findet grob innerhalb von 28 Tagen statt, aber jetzt kommt das Entscheidendste, diese 28 Tage sind eben ganz typisch in der Wissenschaft, sprich man hat sich auf 28 Tage festgelegt, weil es so der Durchschnitt ist, aber in der Praxis gibt es das eigentlich selten. Bei der einen Frau kann die erste Phase, diese Follikelphase, deutlich länger und auch kürzer sein und die Symptome sind unterschiedlich und das muss man auch unbedingt berücksichtigen, sprich dadurch, dass die Phasen schon mal unterschiedlich lang sind, ist es natürlich auch schwer zu sagen, hey, in den ersten zwei Wochen des Zyklus ernähre dich so und so, weil vielleicht sind es gar nicht die ersten zwei Wochen des Zyklus, sondern es sind die ersten 10 Tage und das sind halt alles Dinge, die es sehr komplex machen und die es halt sehr schwer machen zu standardisieren. Und das muss man eben auch verstehen, wenn man über das Thema redet.
Warum ist es denn so, dass das Switch zwischen Östrogen und Progesteron?
Da spielen ja auch andere Hormone noch mit eine ganz, ganz große Rolle. Nicht nur die beiden. Der Körper hat so viele verschiedene Mechanismen, diverse Hormone, die verschiedene Dinge steuern. Und gerade im Kontext der Reproduzierbarkeit sind das eben die entscheidenden Hormone, die diese Phasen steuern, damit der Körper eben genau weiß, was er wann machen muss, auf was er sich wann vorbereiten muss und wie er es eben schafft, dass eine Fortpflanzung stattfinden kann.
Also natürlich ist es sehr individuell, aber kannst du so grob sagen, was Schwerpunkte von Nährstoffen angeht? Also ich auch gerade, wenn du auch gesagt hast, hat ja ein bisschen was auch mit dem Energiebedarf zu tun, aber eben auch mit dem Nährstoffbedarf von Phase 1 und 2, wenn wir das jetzt mal so simplifizieren.
Die aktuelle Evidenz findet noch statt, aber von Nährstoffbedarf direkt zu reden, ist schon mal per se schwieriger. Mhm. Aber jetzt direkt zu sagen, hey, in der ersten Zyklushälfte brauche ich mehr Kalzium, in der zweiten brauche ich mehr Vitamin D oder so, sogar Mikronährstoffe, das kann man nicht sagen. Was man auf jeden Fall natürlich weiß, ist, dass man in der Menstruation, da drumherum, einen deutlich erhöhten Eisenbedarf hat. Das ist etwas super Wichtiges, weil extrem viele Frauen einfach einen ganz, ganz starken Eisenmangel haben. Das kann man sich auf jeden Fall schon mal merken, weil natürlich auch gerade Eisenmangel etwas ist, was auf Dauer kein Spaß ist und natürlich auch gewisse Symptome deutlich verstärken kann, gerade im Kontext der Energieverfügbarkeit und der Antriebslosigkeit, Müdigkeit und so weiter. Sportlerinnen haben 5 bis 8 Mal höheres Thema bei Eisenmangel als Männer.
Und wie kann man dem entgegenwirken? Also hast du da konkrete Tipps?
Es gibt natürlich mehrere Dinge, die man machen kann. Das eine ist natürlich eisenhaltigere Lebensmittel, die man zu sich nehmen kann. Das sind ganz klassisch zum Beispiel Linsen, aber auch Haferflocken. Bei Haferflocken ist nun ganz wichtig, dass die eingeweicht werden über Nacht, diese klassischen Overnight Oats, weil es einfach die Verfügbarkeit des Eisens besser macht. Dann muss man halt leider sagen, rotes Fleisch, als Beispiel Steak mit jetzt eher nicht so hohem Fettanteil, veraltete Wurstwaren soll man per se aber unbedingt meiden. Kichererbsen, Linsen sind ganz gut, Aber gerade wenn man feststellt, und das kann man anhand des Blutbildes sehr gut feststellen, dass man einen starken Eisenmangel hat, dann kommt man eben um Eisenpräparate nicht drumherum. Sprich, dann sollte man definitiv Eisen supplementieren. Und das wäre auch etwas, was man den meisten Frauen eigentlich sagen kann. Sprich, die meisten Frauen, also außerhalb der Wechseljahre, also unter 50 so grob, da haben knapp 75% der Frauen einen Eisenmangel. Und dann zu sagen, okay, jetzt ist ein bisschen mehr Haferflocken oder einmal im Monat ein Steak, ja, das würde es vielleicht etwas verbessern. Aber ich würde wirklich eher raten, zum Arzt, zur Ärztin zu gehen, zu sagen, Eisen bestimmen zu lassen und ansonsten Eisen zu supplementieren.
Ja, ich bin auch so eine Kandidatin leider. In der Schwangerschaft wird man da ja mega gut getrackt, aber eigentlich auch eigentlich doof, dass man dann danach wieder gar nicht mehr so gemonitort wird, ne?
Ja, ist bei den meisten Sachen so. Also es geht für Eisen, das geht aber auch für Vitamin D, für teilweise B-Vitamine, Vitamin B9, Calcium, Jod, auch super viele Frauen haben einen Jodmangel. Also das sind alles Themen, auf die sollte man immer etwas Rücksicht nehmen, weil ein Mangel an Mikronährstoffen auch eventuell andere Symptome oder Themen, die mit der Menstruation, auch den Wechseljahren einhergehen, noch verschlimmern. Sprich, man sollte im Laufe seines Lebens immer darauf achten, dass man eine insgesamt gute Mikronährstoffversorgung hat. Themen, die bei Frauen eben eh einen Mangel darstellen, die sollte man auch berücksichtigen. Gerade wenn ich eh zum Beispiel durch den Eisenverlust, durch die Menstruation, durch die zweite Zyklushälfte etwas mehr Energieprobleme habe und ich dann auch noch einen Jodmangel habe, dann macht das Ganze natürlich nicht besser. Deswegen sind das Themen, auf die Frauen intensiv achten sollen und die vielleicht auch schon manche Nebenwirkungen, die auftreten in der zweiten Zyklushälfte vor allem, vielleicht schon deutlich verbessern.
Jetzt hast du es ja auch gerade schon angesprochen, ein Riesenthema ist ja wirklich auch Energie und du bist ja auch so ein Experte für Ballaststoffe und hast da ja auch eine Vision, was das angeht. Warum sind Ballaststoffe so cool?
Also von allen Lebensmitteln, was man überhaupt nur essen kann oder was man zu sich nehmen kann, sind Ballaststoffe mit so das Präventivste, also mit das Vorbeugste, was man überhaupt zu sich nehmen kann. Also auch die deutschen Leitgesellschaften, wie zum Beispiel die DGE, führt alleine diverse präventive Eigenschaften von Ballaststoffen auf bis hin zu einem geringen Sterblichkeitsrisiko. Also Ballaststoffe spielen bei super vielen Sachen eine Rolle, natürlich auch der Verdauung. Und die Verdauung wird natürlich auch in der zweiten Zyklushälfte bei einer Frau oder bei Frauen teilweise etwas mehr herausgefordert oder viele mehr Verdauungsprobleme. Und prinzipiell führt ein gesundes Mikrobiom, eine gesunde Verdauung zu ganz, ganz vielen Themen. Und Ballaststoffe, das ist eben das Faszinierendste, füttern eben unser Darmmikrobiom. Unser Darmmikrobiom sind eben Billionen von Bakterien, die sich nun mal kein eigenes Essen bestellen können. Und wir füttern mit diesen Ballaststoffen diese ganz, ganz kleinen Mini, in Anführungsstrichen, Tierchen, die wir da in unserem Darm haben. Und diese Tierchen produzieren dann eben für uns davon super wertvolle Dinge, von denen unser Körper profitiert, antientzündliche Themen. Und das geht eben so weit, dass die Darmgesundheit sich zum Beispiel auch in der Haut widerspiegelt, in anderen Entzündungsprozessen. Also es ist einfach super, super stark, wo das mit eine Rolle spielt. Und hier spielen die Ballaststoffe bei der Darmgesundheit eben die Schlüsselrolle überhaupt.
Was wären denn so deine 3 to 5 Lebensmittel, also mit Ballaststoffen, die so jeder irgendwie haben sollte und vielleicht auch für eine Frau nochmal besonders?
Es gibt ja so Ballaststoffbooster, Leinsamen, Chiasamen oder auch Flohsamenschalen, auch Kürbiskerne prinzipiell kann man natürlich auch nehmen. Also gerade aber im Flohsamenschalen, Chiasamen, Leinsamen sind echt ganz, ganz klassisch und gerade Flohsamenschalen ist, glaube ich, etwas, was jeder, aber auch jede natürlich super gerne in ihre Ernährung einbauen sollte, um einfach hier der Verdauung etwas sehr Gutes zu tun. Und das Ganze dann einfach kombinieren mit unterschiedlichen Pflanzen im Laufe einer Woche und sich einfach mal überlegen, hey, wie schaffe ich das super easy, meine Ernährung zu integrieren? Und ein Apfel am Tag ist auch nicht verkehrt, das sagt man ja nicht einfach nur so. Und gerade für Frauen was ich finde schon ja meinte, vielleicht auch Haferflocken prinzipiell nicht verkehrt, eben aufgrund des enthaltenen Eisens. Aber eben auch noch Ballaststoffe sind auch noch enthalten. Die sättigen sehr, sehr gut, was teilweise auch helfen kann, auch gegen Heißhunger. Das wäre zum Beispiel auch noch zusätzlich ein Lebensmittel, was man da neben den gerade genannten Samen, was man vielleicht auch zu Hause haben könnte.
Mhm. Also die ganzen Samen und Haferflocken. Aber ja, über Nacht.
Würde ich mal.
Über Nacht.
Genau, das wäre etwas besser. Korrekt.
Ja. Okay. Könntest du so so grob sagen, irgendwie, wenn ich jetzt mal so einen Zyklus durchgehe, was du so wann empfehlen würdest? Ich meine, ich kann ja nicht nur Milch von Haferflocken.
Nein, gar nicht. Das würde ich auch gar nicht sagen. Ich glaube, das Entscheidendste, was auch viele berichten, ist ja auch gerade in der zweiten Zyklushälfte, also einmal eher Verdauungsbeschwerden, so die erhöht sind gerade kurz vor den Tagen, also kurz vor der Menstruation.
Und
gleichzeitig
und so.
Auch, genau. Und gleichzeitig auch Heißhunger. So, das ist so das Thema, was die meisten beschäftigt. Mhm. Man weiß eben schon, und das ist etwas, was super viele Frauen, glaube ich, auch gerade verstehen müssen, dass sie in der zweiten Phase, also nach dem Eisprung und zwischen Eisprung und Menstruation, einen erhöhten Kalorienverbrauch haben. So. Sprich, der Grundumsatz, also das, was ich verbrauche, wenn ich nur im Bett liegen würde, wenn ich mich gar nicht bewegen würde, der Grundumsatz kann ungefähr bis zu 10% erhöht sein. So. Und wenn ich jetzt quasi immer gleich viel Kalorien essen würde, sprich ich esse in der ersten Phase genauso viel Kalorien wie in der zweiten Phase und habe vielleicht sogar noch ein Kaloriendefizit, sprich ich esse mal ein bisschen mehr Kalorien, ein bisschen weniger Kalorien, dann kann das natürlich dazu führen, dass sich der Hunger anstaut und dann gerade wegen der Menstruation voll durchschlägt. Und was man schon weiß, ist, dass etwas mehr Kalorien zu sich nehmen und das vor allem auch über mehrere Mahlzeiten am Tag verteilt, sprich nicht so lange Fastenzeiten zu haben, durchaus Sinn macht, gerade eben in der zweiten Zyklushälfte. Sprich, wenn man schon, als Beispiel, wenn man ein Kaloriendefizit hat und so weiter, sollte man vielleicht das Kaloriendefizit in der ersten Zyklushälfte etwas mehr oder straffer durchziehen und sich in der zweiten Zyklushälfte, gerade Richtung Menstruation, einfach immer so grob vielleicht etwas mehr Kalorien gönnen und das auch einplanen, ohne dass, wenn ich keine Sportlerin bin. Also es geht für jede Frau, dass sie in der zweiten Zyklushälfte etwas mehr Energiebedarf hat und dann sollte man da eben auch etwas mehr essen. Gleichzeitig wiederum sollte man natürlich dann eher, also gerade kurz vor der Menstruation, so ein bisschen magenschonere oder darmschonere Lebensmittel essen, sprich dann nicht ganz so viele Ballaststoffe, ein bisschen einfach verträglichere Lebensmittel essen, Gemüse eher in gekochter Form als wie Rohkost oder so. Das ist auch noch so ein Thema in der zweiten Zyklushälfte. Und was dann eben auch eine typische Strategie ist, eben vor allem da auf eine noch eiweißreichere Kost zu setzen. Denn in der zweiten Zyklushälfte dieses Progesteron führt etwas mehr zu einem Proteinabbau im Körper. Sprich, wir wirken dem schon mal entgegen, indem wir uns eiweißreiche Ernährung und gleichzeitig hilft eben eine proteinreiche Ernährung auch, diesen Heißhunger etwas zu milden. Das ist der zweite Grund. Und der dritte Grund ist, dass es immer mehr Hinweise darauf gibt, über verschiedene Mechanismen, dass in der zweiten Zyklushälfte Kohlenhydrate etwas schwieriger sind, wie sie wirken, weil das Insulin, was dafür benötigt wird, um diese Kohlenhydrate zu verwerten, in der zweiten Zyklushälfte nicht so gut wirkt wie in der ersten Hälfte. Trotzdem wird niemand sagen, keine Kohlenhydrate mehr essen, das ist pauschal Quatsch. Aber man weiß einfach, dass gerade Kohlenhydrate in der ersten Zyklushälfte, also bis zum Eisprung, also zwischen Menstruation und Eisprung, der Körper kommt damit etwas besser klar als in der zweiten Zyklushälfte. Und in der zweiten Zyklushälfte würde ich dann eben vor allem auf Eiweiß setzen zur Sättigung und nicht nur auf irgendwie super, super viele Kohlenhydrate.
Mhm.
Unter anderem weiß man eben auch, dass in der zweiten Zyklushälfte sogar die Insulinwirkung im Gehirn etwas schlechter ist. Also wahrscheinlich ist es wirklich multifaktoriell, dass eben Kohlenhydrate oder die Insulinsensitivität in der zweiten Zyklushälfte sich etwas verschiebt. Und da spielt natürlich auch das Progesteron mit rein. Und deswegen, um das zusammenzufassen, da eher auf etwas mehr Eiweiß setzen und eine kohlenhydratreichere Kost eher in der ersten Zyklushälfte. Das muss man jetzt aber nicht zu kompliziert gestalten. Ich bin auch kein Freund davon, das richtig strikt zu trennen. Aber man kann sich auf jeden Fall merken, ein bisschen diesen Heißhunger entgegenzuwirken, auf viel Protein setzen, auf einfache, verdauliches Gemüse setzen, kurz vor der Menstruation. Und dann kriegt man das etwas besser in den Griff, auch in Kombination mit etwas mehr Kalorien.
Also eigentlich in der Zeit, wo man mehr Kalorien zu sich nehmen könnte, sollte man aber weniger Pizza essen von den Kohlenhydraten her.
Theoretisch ja, aber eine Pizza enthält ja auch Eiweiß. So.
Ja, okay, kommt so an, was drauf ist. Ne?
Ich würde jetzt niemand sagen, da und da keine Pizza essen, was ist einfach lebensfern. Aber man sollte vielleicht eher auf etwas setzen, weil es einfach eine bessere Sättigungsstrategie ist. Aber man sollte jetzt nicht sagen, da esse ich keine Pizza mehr. Aber eben als Strategie, ne, und hier, wir reden ja über Strategien und was man so anders machen kann, da kann man sich halt merken, dass eine proteinreiche Ernährung vielleicht dazu führt, dass man nicht jeden Tag Heißhunger auf Pizza und Schokolade hat, sondern einfach pauschal schon mal etwas mehr essen, auch rechtzeitig damit anfangen, damit man nicht in der späteren Phase da dann richtig viele Heißhungerattacken hat. Und da hilft es eben schon, einfach auch geplant etwas mehr zu essen und da eben etwas mehr proteinreicher zu essen.
Mhm. Gibt es denn einen konkreten Mangel oder Bedarf hinter dieser Gier nach Schokolade? Weil das ist ja wirklich etwas, was auch viele berichten, so gerade auch während der Menstruation?
Ja. Nee, das kann man so pauschal nicht sagen. Es gibt da so verschiedene Theorien von Magnesiummangel bis zu was weiß ich was. Und ich finde es auch, wenn man einfach feststellt, hey, ich habe das, dass alle 4 Wochen oder alle 28 Tage, wie auch immer, habe ich dann mal 2, 3 Tage lang etwas mehr Hunger auf Schokolade, dann ist es so. Sehr, sehr wahrscheinlich liegt das aber eher daran, dass ich eben diesen erhöhten Kalorienverbrauch habe. Und wenn man einen erhöhten Kalorienverbrauch hat und Heißhungerattacken, dann kriegt der Körper natürlich jetzt nicht pauschal Hunger auf einen Salat, den nächsten Apfel, sondern auch super kalorienreiche Lebensmittel. Das hat man ja auch, wenn man eine lange Diät hat, sowohl Männer als auch Frauen. Ja. Da berichten dann einfach immer alle eher, dass sie Heißhunger bekommen auf Nüsse, auf Schokolade, auf Pizza, auf Burger, also auf diese ganz, ganz deftigen Sachen, die vor allem viel Fett mit viel Kohlenhydraten kombinieren. Das ist einfach das, was der Körper immer lieben wird, energiereiche Dinge. Und da führt diese Strategie, also über etwas mehr Kalorien schon vorher essen, vielleicht eine Woche vorher, etwas proteinreicher, so 100 Kalorien mehr am Tag zu essen, dann könnte das eine Strategie sein, die dazu führt, dass ich vielleicht gar nicht so viel Heißhunger auf die Schokolade bekomme.
Und selbst dann kann man sich es natürlich auch mal gönnen, sozusagen nicht, ne?
Korrekt. Und ich bin pauschal eh kein Freund von irgendwelchen Verbotsprinzipien. Ja. Natürlich, wenn jetzt jemand Übergewicht hat und irgendwie gleichzeitig abnehmen will, dann ist das natürlich mit einer Hürde mehr. Aber es gibt ja mittlerweile eben auch Ersatzprodukte, die eben auch süß schmecken, die auch vielleicht einen erhöhten Sättigungsfaktor haben. Und solche Strategien eben auch anzuwenden, auch gerade vielleicht in der ersten Zyklushälfte, also in der Follikelphase, wo es einem vielleicht etwas besser geht, wo man vielleicht auch eher mal auf Sachen verzichten kann. Aber gerade in dieser Phase auch vielleicht mal ein bisschen zu experimentieren, hey, was schmeckt mir alles? Welche Strategien kann ich vielleicht nutzen, wenn ich irgendwie Heißhungerattacken habe oder auch unterschiedliche Lebensmittel auszuprobieren. Ich glaube, es ist einfach etwas super Wichtiges, dass man seine, Anführungsstrichen, Schwächen kennt und diese Schwächen auch manchmal auslebt. Und solange man ein gesundes Körpergewicht hat, ist das auch kein Thema. Aber eben, wenn ich merke, okay, mein Gewicht ist vielleicht nicht ganz optimal, gerade dann eben noch in etwas mehr Fokus auflegen und einfach zu schauen, hey, wie kann ich meine Routine optimieren? Und dann nicht zu sagen, ich esse nie wieder etwas Süßes, sondern wie kann ich vielleicht etwas Süßes essen, was mir nicht ganz so viel schadet, was wenig Kalorien hat, wo ich Zucker ersetzen kann durch Süßstoff oder durch andere Lebensmittel mit geringerer Energie. Und das sollte man halt ganzheitlich betrachten. Und dann kann man da auch irgendwie relativ gut seine Routine optimieren.
Jetzt habe ich es ja auch anfangs schon gesagt, aber du hast ja so ein bisschen einen Blick auf den Getränkemarkt geworfen, ne? Warum? Warum sagst du, ist das eigentlich was man wirklich noch stark verändern muss?
Getränke, also Softdrinks per se, sind immer noch in Deutschland der Zuckerlieferant Nummer 1. Also je nachdem, welche Datenhebung man jetzt da nimmt, nehmen die Deutschen, egal ob Mann oder Frau, mehrere Kilo Zucker im Jahr zu sich über Getränke. Und die Getränke haben ja gar keinen Mehrwert. Also wenn ich einen Apfel esse, wo ja auch Fruchtzucker drin ist, oder eine Banane oder eine Dattel, dann habe ich Sättigung, ich habe da noch Ballaststoffe drin, ich habe Vitamine drin. Oder selbst wenn ich eine Schokolade esse, dann habe ich zumindest auch ein bisschen Sättigungsfaktor und andere Dinge. So, aber Getränke, dadurch hat man ja nicht mal eine Sättigung. Also wenn ich jetzt 1 Liter Cola trinke, dann habe ich dadurch 400 Kilokalorien über Zucker, aber gar keinen Mehrwert. Also man hat einfach nur eine Menge Kalorien, ohne Vitamine, ohne Sättigung, ohne irgendwas. Und gleichzeitig wiederum steigt der Getränkekonsum aber immer noch weiter. Also so die Durchschnittsperson in Deutschland trinkt jetzt ungefähr so 120 Liter Soft- und Energy Drinks pro Jahr pro Kopf. Also eine Menge. Also knapp 130 Milliliter pro Tag. Dann gibt es aber in diesem Getränkesektor nichts mit wirklichem Mehrwert. Sprich, wir haben fast nur Sachen, die einem schaden. Jetzt haben wir vielleicht mal so ein paar Dinge, da sind so ein paar Vitamine drin. Aber das macht jetzt auch nicht so den gesundheitlichen Impact. Mein Ziel war es einfach immer, halt da einen Mehrwert reinzubringen ins Getränkeregal mit ähnlichem Geschmack, mit Ballaststoffen, weil Ballaststoffe eben super wertvoll sind, und ohne Zucker. Und um hier eben Alternativen zu schaffen, weil ich bin mir ganz sicher, wir schaffen es als Gesellschaft mit uns aktuellen Herausforderungen mit Übergewicht und Krankheits- und Gesundheitsproblemen nur, wenn wir schaffen, Alternativen zu bieten zu den bestehenden Routinen. Weil natürlich könnte man jetzt sagen, hey, Leute, trinkt alle nur noch Wasser und esst nur noch Obst und Gemüse und ernährt euch sehr gesund. Aber das ist nun mal nicht die Realität. Wenn wir es aber schaffen, sowohl in Ernährung als auch bei Getränken Alternativen zur Verfügung zu stellen, die einen Mehrwert haben, die genauso schmecken oder vielleicht sogar noch besser schmecken, dann glaube ich, schaffen wir es, dass die Menschen ihre Routinen Step by Step umstellen. Da wollen wir eben gerade im Getränkeregal deutlichen Mehrwert bringen.
Ja, ich finde, es ist eine realistische Herangehensweise, ne? Auch wenn man das ja alles weiß eigentlich, ne? Es ist ja das eins der schwierigsten Dinge, tatsächlich so Routinen aufzubrechen und sie vor allem langfristig zu ändern. Aber geht ja wirklich gerade bei einem gesundheitlichen Aspekt oder wenn man jetzt auch auf Longevity und so weiter guckt, dann geht es ja schon auch um was sehr, sehr Langfristiges und Intensives. Auch ein Thema, was ich unbedingt ein bisschen vertiefen möchte, ist das Thema Wechseljahre. Du hältst ja sogar Vorträge für Krankenkassen. Und ich weiß, dass selbst viele Frauen da noch im Dunkeln tappen, auch Respekt vorhaben oder sehr negativ drauf gucken. Was hat sich bei dir so herauskristallisiert? Was sind so die häufigsten Fragen und Missverständnisse vielleicht also, auch der Frauen?
Ich hatte auch das Glück, da so mal verschiedene Seminare zu leiten. Und ein Unternehmen hier aus der Bremer Region hat dann mal so eine Gruppe zusammengestellt, wo wir über 6 Wochen mit einer Frauengruppe und mir alle Themen behandelt haben. Das Entscheidendste war, glaube ich, obwohl die sicherlich auch irgendwie so mal ihren Freundinnen oder Kolleginnen oder so über die Themen reden, dass die immer das Gefühl hatten, hey, hab nur ich diese Themen oder haben die andere auch? Ich glaube, darüber muss viel mehr gesprochen werden, auch in der Gesellschaft, welche unterschiedlichen Symptome es da gibt. Die eine hat total die Schlafprobleme, die eine hat massive Hitzewallung, die andere hat massiven Gewichtsverlust, die vierte hat alles gleichzeitig und wie auch immer. Und ich glaube, das hat ihn schon mal richtig gut zu verstehen. Hey, nicht nur mir geht's so. Und vor allem einfach zu verstehen, so ein bisschen, was die Hintergründe sind. Weil auch da wieder ne, Progesteron, Östrogen nimmt ab. Zuerst Progesteron, dann sogar noch Östrogen, ein bisschen mehr und so weiter. Auch dann, ab wann das schon eintritt, ab wann das passiert, ist auch individuell, wann sich die Hormone da verändern. Das hat man dann gemerkt, dass es viel mit denen macht, zu verstehen, hey, was passiert da gerade mit mir? Und gleichzeitig immer auch zu verstehen, bei ein paar Themen gibt es Dinge, die man selber machen kann, die auch nicht immer zwingend super kompliziert sind. Und dann eben auch motiviert sind, diese Dinge dann auch anzugehen. Und das half dann eben schon relativ oft.
Was ist denn so mit dem Blick jetzt auf eine zyklusorientierte Ernährung? Was passiert bei den Wechseljahren? Was passiert da auch mit dem Bedarf?
Der Körper der Frau hat dadurch eine große Herausforderung. Was massiv eintritt, ist eben auch Verlust an Muskulatur. Das ist etwas, was indirekt dazu führt, in Anführungszeichen dieses Stoffwechselgewicht nimmt zu und so weiter. Das ist auch wieder multifaktoriell. Man schläft schlechter, einem geht's nicht so gut, man ist ein bisschen energieloser. Und dann hat man eben auch noch ein bisschen hormonelleres Umfeld, was Muskelverlust auch noch begünstigt. Dann bewegt man sich vielleicht noch weniger. Und das sind ganz, ganz viele Themen, die zusammenkommen. Und deswegen muss man auf jeden Fall festhalten, dass eigentlich für nahezu jede Frau es super wichtig ist, aber Sport zu machen, am besten halt Kraftsport, um die Muskeln zu erhalten, damit man nach den Wechseljahren noch super fit ist, Muskulatur hat und eben auch dieser Gewichtszunahme entgegenwirkt, sprich Sport zu machen, um Muskelverlust aufzuhalten, worüber man dann eben seinen Grundumsatz aufrechterhält. Also spielt da auch eine proteinreiche Ernährung eine super wichtige und große Rolle. Und wo die Daten ja auch sehr, sehr gut sind, was man natürlich auch machen kann, ist Kreatin zu nehmen, um das Ganze eben auch noch zu unterstützen, dann Kombination mit Sport. Kreatin ist übrigens auch für jede Frau eine tolle Sache, muss man auch übrigens auch wegen Wassereinlagerungen oder so keine Angst vor haben, das nur nochmal gerade eingeworfen. Dann spielt das Thema Osteoporose eine große Rolle, sprich, dass die Knochen nicht mehr so stabil sind. Und gerade bei Osteoporose ist aber auch super entscheidend, natürlich spielt Kalzium eine Rolle, Vitamin D spielt eine wichtige Rolle, deswegen sollte man auch darauf wieder achten, also dass man genug Vitamin D hat, was wir vorhin schon mal gesagt haben, auch das kann man am Blut messen und das Ganze auch da wieder mit Sport ein bisschen dem entgegenzuwirken und da machen es immer schon Kleinigkeiten, selbst wenn ich nicht viel Lust auf Sport habe, mit einer Freundin zum Sport gehen und selbst 1 bis 2 Mal die Woche macht auf Dauer einen Riesenunterschied, was man da im Körper bewirkt, gerade im Kontext Osteoporose und eben auch diese Stoffwechselanpassung. Auch bei den Schlafproblemen gibt es unterschiedliche Strategien. Man kann vielleicht Melatonin ausprobieren, was ein bisschen die Einschlafzeit verkürzt, um ruhiger einzuschlafen. Verschiedene Entspannungstechniken können helfen. Das Entscheidendste ist aber, dass man damit nicht alleine dasteht, dass man darüber redet und schaut, was kann ich tun, damit ich auch nach den Wechseljahren, wenn ich dann immer noch sehr viel Lebenszeit vor mir habe, super gesund bin, vital bin und eben mit möglichst viel Muskelmasse alt werde.
Und konkret auf den Ernährungsbedarf so, verändert sich was von den Tipps, die du vorhin gegeben hast, was die zyklusorientierte Ernährung angeht in den Wechseljahren? Also gibt's da noch was man anpassen kann?
Nee, man sollte nur, das ist auch in der Ernährungswissenschaft unumstritten, man sollte nur noch viel, viel mehr Fokus auf das Thema Protein legen. Dass ältere Leute einen erhöhten Proteinbedarf haben. Und ansonsten kann ich das nur wiederholen. Eine ballaststoffreiche Ernährung spielt immer eine Rolle. Auch für eine jüngere Frau ist es auch präventiv. Aber gerade diese klassische 30-30-30-Regel eigentlich eine ganz gute Faustformel. Das heißt, mindestens 30 Minuten Bewegung am Tag, mindestens 30 Gramm Ballaststoffe und mindestens 30 Gramm Protein pro Hauptmahlzeit. Das ist eine gute Faustformel, weil da habe ich die Bewegung, man hat das Protein und auch noch die, um da durch die, auch den Verdauungstrakt etwas besser durch die Phase durchzubekommen. Solange man Menstruation hat, sollte man in der zweiten Zyklushälfte mit Obst, Gemüse vielleicht ein bisschen mehr aufpassen. Aber gerade Flohsamenschalen oder auch zum Beispiel Ballaststoffe, die verträgt man grundsätzlich eigentlich nur damit etwas rohen Obst und Gemüse etwas mehr aufpassen. Und ansonsten ändert sich jetzt aber nicht zwingend der übergeordnete Nährstoffbedarf in den Wechseljahren, das kann man nicht sagen.
Also ich erinnere mich, dass meine Mutter mit sehr viel Flohsamen durch ihre Wechseljahre gegangen ist. Ich glaube, die hat sich das überall drauf gepackt. So, selbst auf ihr Brot und Butter kam es dann oben noch drauf. Aber hey, why not?
Ja,
sie fand es irgendwie gut.
Wenn man genug dazu trinkt, Flohsamenschalen, wie gesagt, brauchen halt eine Menge Flüssigkeit. Das ist ganz wichtig. Aber per se Ballaststoffe.
Am besten Wasser oder Tee.
Ja,
oder
genau. Auf jeden Fall nichts mit Zucker. Aber natürlich haben Ballaststoffe auch eine stark sättigende Wirkung über verschiedene Mechanismen, sorgen dafür, dass die Magenentleerung etwas langsamer stattfindet, lösen teilweise eine Kaskade von Sättigungshormonen im Körper aus, genauso wie was Protein teilweise auch macht. Und per se führt eine ballaststoffreiche Ernährung dazu, dass man ein deutlich geringeres Risiko für verschiedene Erkrankungen hat. Zum Beispiel Brustkrebsrisiko wird gesenkt, signifikant. Eine der Hauptkrebsursachen bei Frauen. Und da spielt Ballaststoffe auch mit rein, denn niemand will durch die Wechseljahre durchkommen und danach irgendwie dann mit solchen Themen wie Krebs konfrontiert sein. Aber selbst wenn ich dann solche Herausforderungen im Leben habe, ist es viel besser, wenn ich einen gesunden Körper habe.
Haben Männer eigentlich auch eine Art von Zyklus?
Es gibt ganz leichte Hormonschwankungen, aber nein, pauschal nein. Kann man nicht sagen. Was wir haben, ist Abbau von Testosteron im Laufe des Lebens. Viele, die sich mit den Testosteronersatztherapie ab einem gewissen Alter auseinandersetzen, was für einige Männer auch durchaus Sinn macht, weil dieser Testosteronabbau durchaus auch Folgen hat. Sprich, wir haben keinen Zyklus, das kann man nicht sagen. Wir haben auch keine Wechseljahre, aber wir haben schon einen schleichenden Umbauprozess unseres Hormonsystems hin eben zu weniger Testosteron. Und dadurch haben wir auch diverse Folgethemen, wenn wir älter werden. Von der Fortpflanzungsfähigkeit bis hin zu Muskelverlust, bis hin auch hin zu psychischen Auswirkungen. Wenn man als Mann schon recht früh feststellt, dass das ein Thema ist, dann kann man auch zum Arzt gehen und sollte es mal untersuchen lassen, ob eventuell da eine Testosteronersatztherapie eine medizinisch begleitete Maßnahme sein könnte. Aber auch für Frauen gilt, wenn man massivste Nebenwirkungen hat in den Wechseljahren, da gibt es natürlich auch verschiedene Therapieformen, also auch ärztlich begleitete Therapieformen, die man dann auch in Anspruch nehmen sollte, wo man dann auf jeden Fall natürlich mit seinem Frauenarzt, Frauenärztin definitiv drüber reden sollte und nicht immer alles hinnehmen sollte, sondern dass man selber versuchen sollte, so gut wie es geht, immer durch diese Lebensphasen durchzukommen.
Gab es irgendwie so einen Moment oder irgendeine Erkenntnis für dich selbst in deiner Karriere, vielleicht auch, weil du dich ja jetzt erstmal mit einem Thema, was vielleicht als Mann jetzt nicht so offensichtlich ist, beschäftigt hast, was wirklich so dein eigenes Denken nochmal verändert hat, obwohl du ja von klein auf irgendwie auch gewissermaßen schon Expertenblick drauf hattest?
Ich glaube, so die eine große Sache gibt es jetzt nicht, aber natürlich stellt man immer wieder fest, egal mit wie vielen Menschen man redet, gefühlt hat jeder eine Meinung zum Thema Ernährung und gefühlt wissen wir alle ganz grob, was gesund ist und was nicht gesund ist. So, also prinzipiell ist ja also diese Basics von Ernährung auch nicht so kompliziert. Jeder weiß grob, dass ein Apfel einen Ticken gesünder ist als eine Pizza.
Kommt drauf an.
Ja, auf Dauer würde man von einer Pizza isoliert länger überleben als nur von einem Apfel. Das ist keine Frage. Genau, also ist auch da wieder Betrachtungsansicht. Aber auf jeden Fall sind wir Wissensweltmeister, aber Umsetzungszwerge. Und desto länger man in dieser ganzen Branche ist, desto mehr fällt das einfach auf. So. Und jeder Mensch und die meisten Menschen, die erfolgreich waren, die ich betreuen durfte oder betreue, die hatten eine Phase ihres Lebens, wo sie sich mal intensiv mit Ernährung und ihrem eigenen Körper auseinandergesetzt haben. Man muss das kein Profi werden, man muss auch nicht irgendwie ein halbes Ernährungswissenschaftsstudium machen, aber man muss sich zumindest mal mit dem auseinandersetzen, was es im Supermarkt gibt. Im Supermarkt, in normalen Supermärkten gibt es über 20.000 verschiedene Lebensmittel und Getränke. Und durchschnittlich kaufen wir beim Einkauf 20 bis 30. Warum kaufen diese 20 bis 30 und warum kaufen nicht die anderen 20.000? So, weil wir nun mal geprägt sind von so Routinen, weil das menschliche Gehirn einfach super faul ist. Wir sind nicht so bewusst gesteuert, wie wir mal glauben. Und wenn wir das verstehen, wie sehr wir getrieben sind von unserem Unterbewusstsein und einfach mal eine Zeit lang, es muss jetzt nicht lange sein, unser Unterbewusstsein einfach dem entgegentreten, einfach sagen, hey, ich kaufe jetzt mal einen anderen Joghurt, ich teste mal was Neues, ich guck mal, ich gehe vielleicht einmal im Monat mit einer Stunde mehr einkaufen und vergleiche einfach nur mal Lebensmittel und gucke so, ey, dass ich ein bisschen mehr Protein bekomme, dass ich ein bisschen weniger Zucker bekomme, dass ich vielleicht ein bisschen ballaststoffreicher mich ernähre, dass ich mein Gemüse irgendwie reinbekomme. Und das heißt nicht, dass man keinen Pizza mehr essen darf oder sowas, gar nicht. Es ist eher das Gegenteil. Dass ich eine vernünftige Balance im Leben finde, mich damit meine Zeit lang beschäftige. Das ist etwas, was, glaube ich, sehr, sehr, sehr wichtig ist und was viele Leute dann eben auch dazu verhilft, nachhaltig erfolgreich zu sein.
Ja, ich glaube, ein guter Tipp ist auch, ne, wenn man jetzt wirklich irgendwie langfristig eine Verbesserung erzielen möchte, dass man auch einfach mit kleinen Dingen anfängt. Ne? Also man muss jetzt ja auch nicht sofort alles verändern, sondern wie du ja auch sagst, erstmal mit einer Sache anfangen und dann irgendwie, wenn man mal wieder Zeit hat, noch mal eine andere dazu nehmen, dass man natürlich irgendwie das eher als Marathon sieht, als Sprint.
Genau, korrekt. Das ist ganz entscheidend.
Ja. Gibt es noch irgendwas, was du gerne mitgeben möchtest, wo Hörerinnen und Hörer sich nochmal irgendwie informieren können?
Nee, ich glaube, dass nicht mit pauschalen Verbotsprinzipien arbeiten, aber da eben wirklich dranbleiben und immer wieder gucken, so welche Kleinigkeiten kann ich optimieren, aber immer mit Sachen, die einem schmecken. Niemals Sachen machen, die einem nicht schmecken oder keinen Spaß machen. Wenn ich noch nicht meinen Sportart gefunden habe, wenn mir Sport bis jetzt keinen Spaß gemacht hat, hey, vielleicht andere Sachen ausprobieren. Wenn mir bis jetzt irgendwelche proteinreichen Sachen nicht geschmeckt haben, dann das mit anderen Sachen probieren, aber da ein bisschen dranbleiben. Wir haben mittlerweile so viel Sachen zur Auswahl in Sachen Ernährung und Sport, da einfach offen für bleiben. Das ist zwar schwer, ne, aber gerade vielleicht sich immer motivieren mit dem Partner, mit Freundin, immer zu schauen, was kann ich noch alles tun, welche Kleinigkeiten. Aber am Ende des Tages sind wir das Resultat unserer Routine. Ne, man kann immer mal eine Pizza essen, man kann immer das und das machen. Davon nimmt man nicht sofort automatisch zu, das ist nicht automatisch ungesund, das ist alles nicht schlimm. Aber wenn ich das natürlich jeden Tag mache, dann sieht die Welt anders aus. Und das ist so das Entscheidendste immer, wenn wir über Gesundheit reden. Und gar nicht diese Feinoptimierung. Und wenn ich da so ein paar Kleinigkeiten beachte, über die wir gerade hier gesprochen haben, ein bisschen Bewegung, ein bisschen Ernährung, auf sein Vitamin D achten, als Frau auf Eisen achten, so, und da kommen vielleicht dann so 2, 3 Themen dazu. Aber dann erreicht man sehr viel, so mit nicht so viel Aufwand. Und dann gibt man seinem Körper aber schon sehr, sehr viel zurück. Und bringt meistens ganz gut durchs Leben. Und ansonsten, mein Instagram ist André Volkmann. So, da findet man ein bisschen mehr von mir. TikTok fange ich jetzt demnächst auch noch ein bisschen mit an, weil wir eben schon versuchen, so unsere Themen jetzt auch ein bisschen mehr das Thema Ballaststoffe eben auch groß zu machen und zu erklären, damit die Leute eben auch verstehen, warum das ganze Thema wichtig ist und wie das hilft und wie Ballaststoffe sättigen und wobei die sonst so präventiv sind überall. Wer will, kann mir sehr gerne folgen oder wer Fragen hat, kann mir auch immer schreiben. Wenn da Fragen kommen, dann immer gerne melden.
Und ich würde mich auch freuen, wenn einfach genau das gesamte Thema Frauengesundheit einfach noch stärker auch in den Sportwissenschaften und in der Ernährungsberatung irgendwie eine Rolle spielt. Ich
das
glaube,
sowieso, definitiv.
Da sind wir jetzt irgendwie auf dem Weg, aber da ist auch noch ein bisschen was zu machen. Und ja natürlich auch super, wenn das in die Forschung stärker einfließt, weil dann kann man wahrscheinlich auch noch besser da irgendwie mit den Informationen und Daten umgehen.
Definitiv. Cool. Genau, also da wird die nächsten Jahre auch viel passieren. Wir haben ja gerade so angerissen, ne, so ein zweiter Zyklushälfte, jetzt Insulin wirkt schwieriger im Gehirn und andere Sachen. Das sind ja alles noch recht neue Themen. Mhm. Und ich bin mir schon ziemlich sicher, dass die nächsten 3, 4, 5 Jahre, die ganzen Studien, die jetzt laufen, da kommt noch eine Menge. Aber selbst das wird nicht viel daran ändern, dass die Basics entscheidend sind. Aber es wird natürlich ganz stark dabei helfen, den weiblichen Körper noch besser zu verstehen, auch Sachen besser erklären zu können. Und ich glaube, das wird auch schon vielen Frauen helfen. Ich hoffe es jedenfalls sehr und drücke die Daumen, dass da richtig tolle Daten kommen.
Ja, das hoffen wir natürlich dann. Das sind wahre Wunderwerke, muss man so sagen.
Definitiv.
Vielen, vielen Dank, lieber André. Das war wirklich spannend. Dankeschön.
Sehr gerne. Schön, dass ich hier sein durfte.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr und freue mich noch mehr, wenn wir uns dann bei der nächsten Folge schon wieder hören in 2 Wochen. Da geht es um Naturarzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel und gesundheitsbezogene Lebensmittel. Ist das jetzt echte Medizin oder eher Wohlfühl-Placebo mit gutem Marketing? Und was um alles in der Welt ist eigentlich der Unterschied zwischen Phytotherapie, Nahrungsergänzung und Homöopathie, obwohl diese oft im selben Regal stehen? Genau damit räumen wir auf, auch mit Mythen rund um pflanzliche Mittel. Wir schauen uns an, was wirklich in eine sinnvolle Hausapotheke gehört und klären, wann natürlich eben nicht automatisch harmlos bedeutet. Das Ganze machen wir mit Diplombiologen, Fachreferent für Arzneimittel und Naturarzneimittel bei Hübner, Axel Zimmermann-Grünberg und natürlich euch, denn ihr solltet unbedingt dabei sein. Damit ihr keine neuen Folgen verpasst, abonniert doch gerne den Vital-Podcast mit dem Klick auf die Glocke. Und bis zum Wiederhören könnt ihr uns gerne folgen bei Instagram oder auch bei Facebook oder ihr geht auf vital.de. Außerdem könnt ihr natürlich auch ans Vital-Printheft schauen und wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt. Einfach eine E-Mail an podcastfragen@vital.de. Wir hören uns in 2 Wochen. Bis dahin, lasst euch gut gehen. Liebe Grüße, eure Clarissa.